Und ihr empfangt einen bisschen längeren Bibeltext, der steht in Markus 14, ab Vers 16. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal aufschlagen, dann lesen wir den gleich einmal gemeinsam.
Wollt ihr noch eine Bibel haben? Das ist das zweite Buch im Neuen Testament. Okay. Markus 15, ab Vers 16. 15, Vers 16. Okay. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Krone aus Dornzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie zu ihm: Es lebe der König der Juden! Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihn zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha hieß. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch Frauen da, die von Weitem zusahen. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Jüngeren, und von Joses, sowie Salome, Frauen, die Jesus schon gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Auch viele andere Frauen waren da, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Es wurde nun schon Abend und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, so dass die Zeit drängte. Da fasste sich Josef aus Arimathäa ein Herz, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Josef war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und er war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus war überrascht zu hören, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann rufen und fragte ihn, ob Jesus wirklich bereits gestorben sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leintuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn in das Tuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Joses, sahen zu und merkten sich, wohin der Leichnam Jesu gelegt wurde.
Ja, wir haben die Geschichte ja schon gelesen für heute. Eigentlich ist es der Höhepunkt vom Evangelium, das, worauf Jesus Leben die ganze Zeit hinausgelaufen ist, ist genau dieser Moment, wo er am Kreuz hängt und dann später auch die Auferstehung. Und ja, ich meinte ja schon, irgendwie, das Kreuz hat es überall hingeschafft, oder? Also auf die höchsten Berggipfel, auf T-Shirts, als Emoji bei WhatsApp, ja, irgendwie Schmuck, Tattoos, an Hausfassaden, auf Grabsteinen, überall. Also zumindest hier in Deutschland ist das Kreuz eigentlich allgegenwärtig, ne? Und es liegt einfach daran, weil es für uns Christen so eine zentrale Botschaft ist. Es ist die zentrale Botschaft, es ist der Kern von dem, woran wir glauben. Und was ich mir für heute eigentlich nur vorgenommen habe, ist, dass, wie der Text es macht, euch nochmal Christus quasi so vor Augen zu führen. Moin, moin, kommt rein. Und dann noch, nochmal darauf einzugehen, was das eigentlich für uns bedeutet, für uns heute. Dass ein Mann vor 2000 Jahren gestorben ist am Kreuz, was das für Auswirkungen hat an uns, auf uns heute. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Text nochmal vorlesen, ich werde aber so ein bisschen Stück für Stück durchgehen. Es fängt, die Stelle, die wir gelesen haben, fängt damit an, dass Jesus vor den römischen Soldaten steht und nochmal verspottet wird. Sie ziehen ihm seinen Mantel aus, ziehen ihm dafür so einen Purpurmantel an, also so, wahrscheinlich so einen Soldatenumhang oder so, und flechten ihm eine Krone aus Dorn und setzen die ihm auf den Kopf. Wahrscheinlich kennt ihr das Bild irgendwie. Aber was ich nochmal hier besonders fand, ist, Jesus ist der König. Da ist die Bibel ganz deutlich. Er ist der König der ganzen Welt. Aber haben wir irgendwo gelesen vorher, dass Jesus sich selbst eine Krone aufgesetzt hätte? Oder Jesus sich selbst wie einen König gekleidet hätte, mit einem Purpurmantel, mit so einem roten Königsumhang? Haben wir nicht gelesen. So ist Jesus nicht. Jesus ist nicht derjenige, der sich erstmal wie einen König anzieht, die ganze Ehre erwartet und dann verhält er sich auch wie ein König. Nein, Jesus, wir sehen ja hier, wie Jesus regiert als König. Indem er sich uns hingibt. Indem er bis ans Kreuz geht. Er wird hier geschlagen, er wird bespuckt. Er wird ausgelacht. Hier steht, dass sie die ganze Schar zusammengerufen haben. Die Schar, das ist so eine römische Einheit, das waren wahrscheinlich 600 Soldaten. Er wird vorne hingestellt, wird zum Affen gemacht. Und ich finde es nochmal wichtig zu betonen, dass Jesus hier steht, ist kein Zufall. Dass Jesus am Kreuz gelandet ist, ist kein Zufall. Es gibt mehrere Situationen in Jesu Leben, wo er auch schon kurz davor stand zu sterben, aber wo er dem Tod sozusagen von der Schippe gesprungen ist. Die Bibel sagt uns, weil die Zeit noch nicht reif war. Es gibt die Situation relativ am Anfang von dem Dienst, da predigt er und die Leute sind so sauer auf ihn, dass sie ihn zu so einem Abhacken drängen und ihn runterschubsen wollen. Und dann steht da aber, Jesus ging einfach durch die Menschenmenge hindurch, weil es noch nicht an der Zeit war. Es gibt eine andere Situation, da predigt Jesus in der Schatzkammer des Tempels und in den Schriftgelehrten brodelt und sie wollen ihn umbringen. Aber da steht, sie haben ihn noch nicht angetastet. Sie haben ihm noch nicht Gewalt angetan, weil es noch nicht an der Zeit war. Im Johannesevangelium, in dem Moment, wo Jesus gefangen genommen wird, beantwortet Jesus ihnen eine Frage und alle fallen hin auf den Boden. Also wenn Jesus gewollt hätte, hätte er dieser Situation entfliehen können. Easy. Aber jetzt ist es an der Zeit. Jesus hat selber vorher 3-mal angekündigt, dass er am Kreuz sterben wird und 3 Tage später auferstehen wird. Und jetzt ist es an der Zeit. Und was ist das für ein schöner König, oder? Dass er sich selbst nicht die Ehre nimmt, dass er sich selbst nicht den Umhang angezogen hat, dass er nicht schon längst mit einer Goldkrone völlig abgehoben rumrennt, sondern dass er genau weiß, alle werden mich verlassen, sogar meine besten Freunde, die, mit denen ich die letzten 3 Jahre verbracht habe, sogar die werden sich verziehen. Aber ich ziehe trotzdem durch. Und dann war Jesus so fertig wahrscheinlich, dass er sein Kreuz nicht mal selber tragen konnte. Sondern sie holen hier diesen Simon aus Cyrene ran, der muss ihm das Kreuz tragen. Und dann wird er ans Kreuz genagelt. Eigentlich witzig, dass das Kreuz heute so allgegenwärtig ist, dass man es überall sieht, weil es ist ein Folterinstrument von den Römern. Neben ihm wurden Verbrecher hingerichtet. Und es ist, wie gesagt, es ist kein Zufall. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, die genau hiervon schon sprechen. Hunderte Jahre vorher schon sagen, genau das wird passieren. Das lohnt sich richtig, sich da mal auf die Suche zu machen. Wenn ihr euch da auf die Suche machen wollt, lest zum Beispiel mal Johannes Kapitel 19. Das ist genau diese Geschichte im Johannesevangelium. Aber Johannes schreibt da immer so dazu, damit erfüllt wird, was geschrieben steht, das und das. Zum Beispiel, dass Jesu Mantel verlost wurde unter den römischen Soldaten. Wurde Jahrhunderte vorher schon vorhergesagt. Dass Jesus die Knochen nicht gebrochen wurden, obwohl es bei den anderen um ihn herum getan wurde. Vorhergesagt. Dass ihm in die Seite gestochen wird. Vorhergesagt. Und noch andere Dinge. Es lohnt sich richtig, sich da mal auf die Suche zu machen. Und eine Stelle aus dem Alten Testament gucken wir uns jetzt auch eben noch zusammen an. Das heißt eben noch, das ist die erste Stelle, die wir uns angucken, aber es ist die einzige heute von diesen besagten alten Stellen. Jeremia 53 ist das. Jesaja, sorry, tut mir leid. Also falls ihr es auch aufschlagen wollt, ihr seht ja so ziemlich in der Mitte von der Bibel. Jesaja 53, Vers 2, so ab der Mitte von Vers 2 lese ich mal vor. Jesaja hat übrigens so 700 Jahre gelebt, bevor das mit Jesus hier passiert ist, was wir lesen. Und das hier ist jetzt vielleicht nicht die Beschreibung so im Detail, was so passieren wird, sondern hier geht es darum, dass es nötig ist, dass jemand kommt wie Jesus und dass er als Opfer stirbt für unsere Schuld. Hier geht es darum, wer da kommt, dass Gott jemanden schickt und was das für einer sein wird. Das lesen wir in Jesaja 53, Vers 2 ab der Mitte. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Sorry. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg. aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scheren, und er machte seinen Mund nicht auf. Lesen wir auch immer wieder hier von Jesus, dass er sich nicht verteidigt hat. Er hat nur einmal die Frage beantwortet, das war, bist du der König der Juden, so wie sie es dir vorwerfen? Da sagt er, ja, du sagst es. Und ansonsten schweigt er, wie ein Schaf, das wartet, geschoren zu werden, wie ein Lamm, das bereit ist, geschlachtet zu werden. Ist das nicht krass? 700 Jahre vorher schreibt Jesaja das hier. Was hatte der für eine Hoffnung und für eine Erwartung? Wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir danach leben, dass wir schon wissen, was passiert ist. Jesaja schreibt das hier und hat vielleicht so eine grobe Ahnung, was Gott tun wird. Aber wir sind schon schlauer als Jesaja. Wir wissen schon, was passiert ist. Wir können uns echt glücklich schätzen. Aber egal, ob jetzt Jesaja 700 Jahre vorher oder wir 2000 Jahre später, wir sind alle in der gleichen Situation. Wir sind schuldig vor Gott, wegen unserer Sünde. Und wovon Jesaja hier schon spricht, das ist dann in Erfüllung geraten. Er spricht von diesem Mann, der die ganze Last trägt, der unsere Schuld an sich trägt, sodass er keine Pracht hat. Sodass er ein Mann ist der Schmerzen, ein Mann, den man nicht angucken möchte. Ein Mann, wo man denkt, boah, du musst es übel getrieben haben, Mann. Du musst richtig auf die Kacke gehauen haben, dass du da bist, wo du jetzt stehst. Aber hat er nicht. Jesus war ohne Schuld. Er stand da, weil ich auf die Kacke gehauen habe, weil du auf die Kacke gehauen hast. In kleineren oder in größeren Sachen. Wisst ihr, das ist unser Jesus. Im Neuen Testament in Hebräer steht es, dass Jesus seine Gottheit nicht festhielt wie ein Raub, also wie so ein Tiger irgendwie das, was er erbeutet hat, sondern dass er sich selbst hingegeben hat für uns. Und wir hier haben wir es gerade gelesen, was das für ihn bedeutet hat. Ein Mann der Schmerzen. Er wusste, was es heißt, Leid zu tragen. So sehr, dass man sich ihn nicht angucken wollte. Und dieser Jesus hängt jetzt am Kreuz, beziehungsweise vorher noch bieten ihm die Soldaten Wein oder so, ja, irgendwie Weinessig oder sowas zusammen mit Myrrhe an. Und er lehnt es ab. Ich hatte nochmal nachgelesen, das, was die ihm da angeboten haben mit Myrrhe, das ist also wahrscheinlich so gegen die Schmerzen, das betäubt einen so ein bisschen. Aber es ist halt nicht so ein Schmerzmittel, wie wir das kennen, so, und dann tut es halt einfach nicht so weh, sondern es ist halt, also man ist dann so ein bisschen drauf und deswegen tut es nicht weh. Und ich fand eine Sache cool, die ein Prediger dazu geschrieben hatte, und zwar hinterher, er hängt ja mit zwei Verbrechern am Kreuz, wovon einer noch gerettet wird, ne? Stellt euch vor, Jesus hätte hier dieses Wein-Myrrhe-Gemisch getrunken und wäre drauf gewesen. Er hätte keine Chance gehabt, diesem Typ an seiner Seite noch irgendwie zu supporten, ihn zu retten. Jesus war allzeit bereit, uns zu dienen, allzeit, sogar am Kreuz. Sogar in dieser Extremsituation hat er nicht gesagt, so jetzt, boah, wisst ihr Leute, jetzt ist mal echt krass gerade, jetzt brauche ich mal kurz Timeout, jetzt lasse ich mich mal kurz gehen. Sogar da, er hängt da, oder ist, da hängt er noch nicht, er ist kurz davor, da aufgehängt zu werden, er weiß genau, was ihm da blüht und sagt, nee, ich nehme das nicht, dieses Zeug. Ich will bereit sein, auch jetzt will ich bereit sein, ich will für das, was kommt, will ich bei geistigem, will ich bei vollem Bewusstsein sein. Und dann konnte er auch diesem Mann dienen an seiner Seite. Hat mich daran erinnert, dass wir als Christen uns daran ein Beispiel nehmen sollten. Für uns als Christen passt es auch nicht, breit zu sein. Egal, ob wir uns jetzt besaufen oder ob es durch einen Johnny ist oder was auch immer. Wir sollten auch uns ein Beispiel an Jesus nehmen und allzeit bereit sein. Wer weiß, was gleich passiert. Aber so ist Jesus, allzeit bereit für uns. Und dann kreuzigen ihn die Soldaten. Und hier steht in Vers 33, ich bin wieder in Markus 15, in Vers 33, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauert. Hier wird deutlich, dass das nicht ein Tod von irgendjemandem war. Gott unterstreicht hier nochmal, was gerade passiert. Nämlich indem er zur Mittagszeit auf einmal alles dunkel werden lässt, für 3 Stunden. In den anderen Evangelien lesen wir noch mehr Details. Zum Beispiel, dass ein paar Tote auf einmal aufstehen aus ihren Gräbern. Ein paar Heilige. Wir lesen davon, dass im Tempel der Vorhang zerrissen wird. Gott unterstreicht hier nochmal richtig, das ist hier gerade ein historisches Ereignis. Das ist das eine Ereignis in der Geschichte. Und wisst ihr, warum es das eine Ereignis in der Geschichte ist? Weil sonst kann nichts, keine einzige Sache, kann unsere Schuld wegwaschen vor Gott. Sonst kann uns nichts wieder den Frieden bringen zwischen Gott und uns Menschen. Das kann nur Jesu Blut allein. Du kannst noch so sehr denken, dass du irgendwie durch gute Taten dir das irgendwie verdienen kannst, dass du irgendwie gut sein kannst vor Gott, dich irgendwie mit Gott gut stellen kannst. Aber weißt du, Gott kennt dein Herz. Und glaub mir, es reicht nicht. Egal wie gut du dich anstellst, es reicht nicht, dass du so heilig bist wie Gott. Tut mir leid. Es reicht nicht. Das Einzige, was reicht, ist Jesu Tod am Kreuz für uns, dass er unsere Strafe auf sich genommen hat. Und das reicht aber auch komplett. Könnt ihr zum Beispiel nachlesen in Hebräer 9, Vers 14 und 28. Da steht nochmal ganz klipp und klar, dieses eine Opfer von Jesus gilt all für allemal, ein für allemal. Muss er nicht nochmal machen. Es gilt für Jesaja, der vorher gelebt hat. Es gilt für uns heute, die wir nach Jesus gelebt haben. Wisst ihr, warum Jesu Tod reicht für dich und für mich? Weil wir die Chance haben, diesen Tod von Jesus als unseren Tod anzusehen. Habt ihr das schon mal gehört, Stellvertretertod? Jesus macht hier einen Stellvertretertod. Stellvertretend für uns stirbt er. Stellvertretend für uns nimmt er die Strafe auf sich, die wir eigentlich verdient, den Zorn Gottes. Jesus zitiert hier ja einen Psalm. Er sagt, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein Psalm, den er hier zitiert. Der eine, der ohne Schuld ist, der eine, der beim Vater war, der eine, der Gott selbst ist, trägt unsere ganze Schuld, trägt den Zorn Gottes. Und das ist das, was ihm über die Lippen kommt, als er diesen Zorn für uns ausbadet. Und ich war beim Stellvertretertod. Warum reicht er? Weil ich mich mit Jesu Tod am Kreuz eins machen kann. Weil ich sagen kann, ja, den Tod, den du da gestorben bist, Jesus, das ist auch mein Tod. Mit dir ist meine ganze Sünde dort gestorben. Mein ganzer alter Mensch ist mit dir dort gestorben. Das ist das, was wir in der Taufe bekennen. Und das, was wir dann in den nächsten Wochen sehen, die Auferstehung, das ist das, was dann folgt. Nämlich, mein alter Mensch ist da, hängt mit Jesus am Kreuz, ist gestorben. Und mein neuer Mensch, der ist mit Christus auferweckt worden, von den Toten. Jesus sagt, das hatten wir irgendwann mal gelesen, in Markus 8, Vers 34. Wir sind ja durch ganz Markus gewandert. In Markus 8, Vers 34 steht, da rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus hat auch schon davon gesprochen. Wer zu mir gehören will, sagt Jesus, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Der muss auch am Kreuz sterben, so wie ich. In Kolosser 3 lesen wir nochmal weiter. Kolosser 3, Vers 3 steht, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Für Paulus ist das immer wieder, ihr könnt Galater lesen, ihr könnt Römer lesen, hier Kolosser, in seinen Briefen ist das immer wieder Thema. Jesu Tod, das ist unser Tod, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir die Vergebung von unseren Sünden wollen, dann müssen wir an Jesus glauben. Wenn wir an Jesus glauben, glauben wir, dass er gerecht ist und wir es nicht sind. Dann glauben wir, dass unser Leben Veränderung braucht. Und dann sagen wir, ja, mein alter Mensch, dieser Egoist Paul, der muss auch mitsterben am Kreuz. Damit was Neues anfängt in meinem Leben. Und deswegen schreibt er hier in Kolosser 3, Vers 5, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Das ist an uns Christen adressiert. Du glaubst an Jesus? Du hast den Tod von Jesus am Kreuz für dich persönlich angenommen? Dann töte das in deinem Leben, was noch nicht zu Jesus passt. Erzähl's jetzt hier auf. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Und wie groß Gottes Zorn über die Sünde ist, sehen wir an dem Tod von Jesus. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Blut ähnlich werdet. die zweite Stelle hiervon, also den zweiten Teil hier von Kolosser, gucken wir uns nochmal an, wenn es um die Auferstehung geht, was dieser neue Mensch beinhaltet. Aber jetzt erstmal für heute bleiben wir hier stehen. Der Tod Jesu am Kreuz hat für jeden, der glaubt, die Schuld weggewaschen, ein für alle Mal. Und wenn du glaubst, dann nimm dir diese Worte hier von Paulus zu Herzen und sag ja, dann töte ich jetzt auch alles, was nicht mehr zu Jesus passt in meinem Leben. Haben wir nicht einen krassen Gott? Wer ist wie er? Nennt mir einen, der wie er ist. Nennt mir einen, der Gott ist, der Schöpfer aller Dinge ist, der Schöpfer der Welt ist und selber in seine Welt reinkommt als Mensch, seine Gottheit aufgibt, um für seine Geschöpfe zu sterben. Es gibt dieses coole Bild, stell dir vor, Gott sitzt auf einem Berg und wir Menschen versuchen irgendwie hochzukommen zu Gott, um irgendwie das ewige Leben zu haben, um irgendwie Erfüllung zu finden, um irgendwie mit Gott Gemeinschaft zu haben. Alle anderen Religionen versuchen irgendwie einen Weg aufzuzeigen, wie wir hochkommen. Die Bibel sagt uns aber ganz deutlich, dass es zum Scheitern verurteilt. Gott ist viel höher, als wir es als Menschen irgendwie erreichen könnten. Gott ist viel heiliger, als wir es als Menschen erreichen könnten. Gott ist viel gerechter, als wir es je sein könnten. Gott ist so viel majestätischer, als wir es je ertragen könnten. Und weil Gott das weiß, ist er nicht auf seinem Berg sitzen geblieben, sondern ist runtergekommen und hat uns den Arm gereicht. Das ist Jesus Christus. Das ist unser Herr. Wer ist wie er, oder? Wer ist wie er? Jesus, wer ist wie du? Ja, es gibt keinen. Ja, du vergibst die Schuld, du reinigst uns von aller Ungerechtigkeit, du schenkst uns neues Leben. Ich danke dir, dass ich die Strafe nicht selbst tragen muss, sondern dass ich deinen Tod für mich annehmen kann, Herr. Und Herr, ich möchte mein Kreuz auch auf mich nehmen. Ich will dir gleich werden in deinem Tod, aber du siehst auch meine Schwäche. Du siehst, wie oft ich das nicht schaffe, Herr. Und ich danke dir, dass da auch deine Vergebung größer ist, dein Blut uns reinigt von aller Schuld, Herr. Herr, ich danke dir, dass du so mächtig bist, Herr. Und dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Wir wollen dir nachfolgen, Herr. Amen.